Deutschlandfunk Kultur. Der Strawinsky-Guide.
Venedig war am 6. April 1971, also vor 50 Jahren, Mittelpunkt der Musikwelt. Menschenmassen noch mehr als sonst waren angereist. Sie wollten Igor Strawinsky auf seinem letzten Weg begleiten. Ein Weg voller Kreuzungen. Vielen Menschen ist er begegnet. Einige wurden seine Freunde, andere seine Feinde, weitere waren erst das eine und dann das andere.
Kleiner Igor, große Nase, hast du Angst vor Osterhasen?
Schulalltag für Igor. Freunde hatte er dort keine.
Ich hasste die Schule, und zwar gründlich und für immer.
Vielleicht ein Grund, warum sich Igor später mit einem riesigen Freundeskreis umgab? Ein erster wichtiger taucht im Studium auf. Der Sohn des großen Komponisten Rimski-Korsakow. Der musste, genau wie er, Jura studieren. Doch er vermittelt einen Kontakt zum Vater, der ihn auch in seine Kompositionsklasse aufnimmt, sogar Ersatzvater wird. Ab diesem Moment bewegt sich Igor in der Künstlerszene und ist nie mehr allein. Denn er versteht es, zu plaudern, geschliffene Witze zu reißen und zu trinken. Auf seinen ausgedehnten Reisen trifft er auf das Künstler-Who-is-who der Zeit. Angefangen bei A, wie sein langjähriger Dirigentenfreund Anselme, B wie Braque, C wie Cocteau, weiterblättern M wie Miro. Einer, der ihm diese Kreise eröffnet, ist Sergei Diaghilev. Auch ein Ex-Jura-Student hat er die Liebe zur Kunst entdeckt als Kunstförderer, als Manager. Er ist das Herz der Petersburger Szene, die sich um ihn schart. Er hört ein Werk von Igor Strawinsky und kommt 1909 auf ihn zu.
Er hatte weniger ein musikalisches Urteil als ein außerordentliches Fingerspitzengefühl für die Erfolgsmöglichkeiten eines Werks.
Egal, was er anfasst, es gibt Wirbel. Beifall oder Skandal, egal. Sergei Diaghilev gründet seine Ballet Russe, mit dem die Pariser Kunstszene Maler, Komponisten und Tänzer zusammenarbeiten. Mit ihnen macht er Furore. Auch mit Strawinskys Ballettabenden, der Feuervogel oder Le Sacre du Printemps. Sein Ballett Pulcinella stattet kein geringerer als Picasso aus. Nebenbei machen sie Neapel unsicher.
Mir blieb die Erinnerung, dass wir eines Nachts verhaftet wurden, weil wir an die Mauer der Galleria gepisst hatten.
Sie entkommen dem Zugriff, als erkannt wird, wer sich da erleichtert hat. Picasso malt auch seinen Freund. Doch als Igor das Bild über die Grenze nimmt, sagt der Zoll Stopp. Das Gekritzel sei eine geheime militärische Zeichnung und bleibt vorerst eingezogen. Dann gibt es da noch den Eigenbrödler-Komponisten Erik Satie.
Er war gewiss eine der seltsamsten Personen, die ich je gekannt habe. Einer der geistreichsten. Er war ein pfiffiger Bursche, geschickt, boshaft und verschlagen.
Mit Ravel durchzecht Igor ebenso die Nächte wie mit De Falla, den er als loyalsten aller seiner Freunde bezeichnet. Auch mit Claude Debussy verbringt er viel Zeit. Ihm widmet er sogar ein Werk, eins für Chor, Le Roi des Étoiles. Debussy bedankt sich brav und schreibt dem Freund sehr ehrlich dazu:
Ich sehe nicht, wo man die Kantate aufführen könnte, außer auf dem Gestirn Sirius.
Auch mit Schriftstellern umgibt sich Strawinsky äußerst gern. Während des Ersten Weltkrieges trifft er in seinem Schweizer Exil Charles-Ferdinand Ramuz. Viele Fotos zeigen die beiden einträchtig nebeneinander sitzend, der Urschweizer und der völlig anders kultivierte Russe. Sie finden sich bei Brot und Wein, also über die Freude an den einfachen Dingen. Ramuz wird schließlich der Autor seiner Geschichte vom Soldaten, die Strawinsky für eine kleine Wanderbühne verkomponiert. Dabei muss jeder mit Strawinskys Sprunghaftigkeit rechnen. Sergei Rachmaninow zum Beispiel. Er hat Strawinsky, beide schon in Hollywood lebend, eingeladen. Man kommt in einen netten Austausch, auch wenn Rachmaninow als Pianistenkonkurrent des eigenen Sohnes aufgetreten war, der immer gegen den Ruhm von Rachmaninow anspielen musste. Als Strawinsky einige Monate später gebeten wird, einen Artikel über den Freund zu schreiben, kanzelt er den Verlag kurzerhand ab.
Ich kannte Rachmaninow kaum.
Einem guten Freund macht er sogar die Frau abspenstig. Natürlich zerbricht auch diese Verbindung mit gegenseitigen Morddrohungen. Mit seinem alten Ballettfreund Diaghilev überwirft er sich auch so heftig, dass der Kontakt verebbt. Für eine Wiederbegegnung ist es zu spät, als er zu seiner Beerdigung nach Venedig fährt. Reue durchzieht ihn. Das wissen wir schon von Robert Kraft. Kraft ist ein hochbegnadeter junger Dirigent, der am Lebensende von Igor Monate, jahrelang im Haus der Strawinskys lebt, fast wie ein Sohn, auch wenn er offiziell als Assistent vorgestellt wird. Er hat unendlich viele Erinnerungen an Strawinsky gesammelt. Kisten voller Partituren, Zeichnungen, Postkarten bis hin zu Notizen auf Servietten und Fahrscheinen. Die Gespräche mit Strawinsky hat er veröffentlicht. Viele bekannte Namen, von A bis Z, tauchen darin auf. Meist werden darin nur die fröhlichen Stunden dokumentiert. 1992 schreibt Kraft eine Biografie über seinen Mentor, die Geschöntes deutlich korrigiert. Und doch leitet er das Buch ein mit:
Meine tiefsten Gefühle für Strawinsky lebten wieder auf.